zählt scheinbar nicht mehr runter. Es gab ein Update. Es hat schon gestartet.
Ja, hier da oben leuchtet so ein kleines rotes Pünktchen.
Ja.
Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Hier einmal der Disclaimer. Auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat.
Wie geht es dir, Giel?
Ihr hört schon an meiner Stimme, die ist glockenhell und super angenehm zu hören. Ich war die Woche ein bisschen erkältet.
Und ich habe gedacht, du hättest geraucht und getrunken.
Ja, gestern ein bisschen die Puppen gefeiert, das Pfingstwochenende. Ne? Nee, ich bin früh ins Bett gegangen und habe ein bisschen Schlaf nachgeholt.
Das hörte sich aber gerade auch noch ein bisschen anders an. Mit Gliederschmerzen und Fieber und Husten.
Das ist die inoffizielle Variante und das ist jetzt die offizielle Variante.
Da wärst du doch eine 1A-Kandidatin gewesen für eine AU diese Woche.
Ja, meine Mutter wollte mir auch eine verdonnern und wollte mich immer wieder nach Hause schicken. Aber wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen, wenn man selbstständig ist, ist man selbst und ständig.
Und ja, ich habe ja gerade noch vergeblich nach einer Statistik gesucht, Vergleich zwischen Angestellten mit AUs und Selbstständigen mit AUs. Das würde mich mal interessieren.
Ja.
Wie das da der.
Da kann man halt nur aus der Praxis erzählen. Also, meine Erfahrung da ist eigentlich, dass die Menschen, die selbstständig sind, sich wesentlich seltener krank schreiben als die, die angestellt sind. Aber was ich auch verstehen kann, wäre ich jetzt, glaube ich, angestellt gewesen, weiß ich nicht, ob ich die Woche arbeiten gegangen bin. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, ist, glaube ich, auch eine legitime These, die man so aufstellen kann. Weil man ja als Selbstständiger wirklich quasi für sich selbst arbeitet.
Ja.
Und man, wenn man nicht arbeitet, eben auch kein Geld verdient.
Genau.
Und deswegen ist da, glaube ich, die Motivation auch mit, sag mal, Erkältung oder anderen Beschwerden zu arbeiten deutlich höher, als wenn man sich denkt, naja, ich bin mal lieber bald wieder gesund.
Was ja auch zu Recht ist. Also ich weiß auch nicht, ob ich jemanden, der von meinen Arbeitnehmern, der so in die Praxis gekommen wäre, ob ich die nicht nach Hause geschickt hätte.
Ja, wenn jemand wirklich so richtig fies erkältet ist, dann finde ich, gehört der auch nach Hause.
Ja.
Dazu passend.
Ich meine, ich wollte gerade sagen, wir sind sofort ins Thema eingestiegen. Wir wollten nämlich heute nochmal über die AU sprechen.
Ja, das kam so plötzlich.
Ja.
Also ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, dass wir dazu vielleicht doch nochmal eine Podcast-Folge machen, weil das so ein Thema ist, das die Menschen bewegt und was ja auch irgendwie tagtäglicher Bestandteil unserer Arbeit ist.
Aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein Teil meiner Arbeit, der mir nicht so viel Spaß macht.
Warum?
Weil ich finde, der endet häufig, also nicht häufig, aber endet auch in Diskussionen, die teilweise sehr unnötig sind, die anstrengend sind, die Zeit kosten. Und was ich auch immer finde, selbst wenn es total valide sind, ich finde es total schwierig zu sagen, ja, die Krankheit dauert jetzt XY Tage. Also ich glaube, man hat es dann irgendwie so Standard, dass ein Magen-Darm meistens so 3 Tage dauert, Erkältung meistens so 5 bis 7 Tage. Das hat man nachher, aber es ist irgendwie, ja, ich bin ja keine Hellseherin.
Ja, aber da ist ja eigentlich dann eine ganz probate Maßnahme auch zu sagen, naja, wir nehmen mal einen kürzeren Zeitraum und wenn sich dann der Verlauf der Erkrankung etwas in die Länge ziehen sollte, kann man ja die AU auch immer im Zweifel verlängern.
Ja, das stimmt, aber ich finde, das ist in Niederlanden sagt man, ich habe doch keinen Glaskugel. Ich weiß doch nicht, wie lange das dauert.
Ja, aus Erfahrung kann man ja vieles dann schon auch so einschätzen. Aber deswegen verstehe ich, wie du sagst oder warum du sagst, das sind dann so Diskussionen, weil viele Menschen kommen halt mit einer Vorstellung in die Praxis, wie lange sie denn jetzt gerne krankgeschrieben werden möchten.
Ja, und da ist man oft der Bad Cop oder der Doofe. Und das ist der Teil der Arbeit, der mir dann nicht so viel Spaß macht.
Ja, es finde ich immer wichtig zu erklären, ne? Weiß ich nicht, sagen wir mal, klassische Diagnose, grippaler Infekt. da erwarten die Patienten auch manchmal, dass man sie dann schon für die ganze Woche krank schreibt. Und wenn man denen dann erklärt, ja, ihr Lieben, wir machen mal 3 Tage und wenn du dann wirklich nicht fit bist, dann melde dich nochmal.
Also
dann
meistens,
klappt das meistens auch ganz
meistens
gut.
Meistens mache ich da 5 Tage, da bin ich ehrlich.
Also sollte man lieber in deine Praxis gehen, wenn man eine lange AU möchte?
Nein, nein. Das sind Erfahrungswerte, dass häufig dann Leute kommen und nochmal krankgeschrieben werden wollen.
Weiß ja, wir haben es so und so. Also oft ist es schon auch so, dass die, wenn man dann sagt, hey, eigentlich sind sie doch schon wieder fit, sie brauchen jetzt nicht noch 2 Tage zu Hause auf dem Sofa liegen, versuchen sie es mal wieder, dann klappt das meistens auch ganz gut.
Okay, also du meinst, ich muss strenger sein, ich muss mehr Diskussion angehen.
Ja. Es wird ja niemandem eine AU verwehrt, der sie wirklich braucht.
Das stimmt.
Das ist so ein bisschen das, quasi die Prävention der vermeintlichen Ausnutzung der AU. Das ist ja auch nur eine These, die wir hier in den Raum stellen, dass es auch Menschen gibt, die eine AU nutzen als einfache Möglichkeit, um sich mal ein paar Tage zu entspannen. Dazu.
Genau, du hattest nämlich deshalb kommen wir nochmal auf das Thema, du hattest einen Artikel gelesen, ne?
Genau, ich habe einen Artikel gelesen in einem unserer Lieblingsärzte Käseblätter. Und zwar steht da drin, Studie, Arbeitsbedingungen treiben Fehlzeiten, nicht die Telefon-AU. Das ist ja auch eine häufig aufgestellte These, ja, dass die digitale AU die Fehlzeiten in die Höhe treibt, weil es ja relativ einfach ist, mit einer digitalen AU auch mal 2-3 Tage nicht arbeiten zu müssen und man nicht in der Praxis sitzt und es faken muss, dass man erkältet ist oder ganz schlimme Bauchschmerzen hat. Laut dieser Studie gehen aber mehr Menschen krank zur Arbeit, als dass sie sich zu Unrecht krank melden.
Das finde ich total spannend. Auch das mit dem, dass die Telefon-AU ist nicht der Treiber ist, weil das ist meine Erfahrung. Wenn ich sehe, dass immer wieder derselbe eine Telefon-AU für dieselbe Krankheit oder immer montags oder freitags ist, dann stelle ich da auch keine Telefon-AU mehr aus. Dann will ich die persönlich sehen, die Person. Dementsprechend kann ich das voll nachvollziehen, dass die Telefon-AU zumindest bei uns in der Praxis kein Krankschreibtreiber ist. Und meine Erfahrung ist häufig eher, dass die Atmosphäre auf der Arbeit ausschlaggebend ist, ob jemand sich krank schreiben lassen möchte, wenn er krank ist oder sagt, ja, ich kann das von Homeoffice aus machen und ist okay, wenn ich 1-2 Stunden weniger arbeite. Dass das ist häufig mehr Arbeitsplatz betrieben oder getrieben anstatt der Telefon-AU. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja, das würde ich auch so sehen und das damit hat sich auch diese Studie befasst. Ich kann mal kurz erzählen, es ist eine Studie der Universitätsmedizin Mannheim und es wurden befragt knapp 2000 Beschäftigte in Deutschland und von denen haben 34,6% angegeben, sich mindestens einmal im vergangenen Jahr trotz Arbeitsfähigkeit krank gemeldet zu haben. 67% haben aber trotz Krankheit gearbeitet. Es wird jetzt hier gerade nicht genauer dargelegt, wie viele Tage das dann insgesamt waren. Aber die Conclusion dieser Studie ist, dass Krankmeldung trotz Arbeitsfähigkeit vor allen Dingen mit belastenden Arbeitsbedingungen zusammenhängt, wie etwa Stressrollenkonflikte oder die in Anführungszeichen innere Kündigung, ne, wenn man einfach so abgeschlossen hat mit seinem Job. Oder Druck durch soziale Normen im Arbeitsumfeld. Eine Fehleinschätzung der Ursachen für falsche Krankmeldungen kann dazu führen, dass politische Maßnahmen an den eigentlichen Problemen vorbeigehen, warnen die Hauptautoren der Studie. Während strukturelle Faktoren wie Arbeitsbelastung oder Personalmangel weniger Beachtung finden, drohen Maßnahmen mit begrenzter Wirkung in den Vordergrund zu rücken. Das finde ich ist eine gute Studie, weil das ist ja ein häufiger Grund für AU.
Du meinst die Unzufriedenheit auf der Arbeit?
Ja, oder Burnout-Symptomatik, psychische Erkrankungen, die entstehen dadurch. Oder
Erschöpfung auf der Arbeit, ja.
Mobbing.
Bore-out hatte ich jetzt letztens auch. Das fand ich auch interessant.
Ja, genau.
Also dass einer, der mehr arbeiten wollte und der Arbeitgeber oder der direkte Chef hat gesagt, ja, dann such dir doch was. Und der hat gesagt, ja, gib mir was und aber der Gesetz hat gesagt, ja, wir haben jetzt aber nichts zu tun und dann such dir doch was dann. Und wenn du nur Däumchen drehst. Und er hat gesagt, das macht mich krank, das macht mich einfach krank.
Oh.
Also auch das gibt es.
Wenn man sich, das hatten wir gerade einmal rausgesucht, hier bei Statista.com kann man gucken, Anteile der 10 wichtigsten Krankheitsarten an Arbeitsunfähigkeitstagen in Deutschland in 24. Und da sind nämlich die psychischen Erkrankungen mit 17,4% an dritter Stelle. Mhm. Und alles das fällt ja unter quasi Kodierung psychische Erkrankung. Ne? Wenn jemand mit so Arbeitsplatzsymptomatik kommt, dann kriegt er ja eine akute Belastungsreaktion oder eine Neurasthenie oder ne, man muss das ja irgendwie kodieren können, weil Probleme auf der Arbeit alleine für eine AU-Diagnose geht meistens nicht.
Nee, das sind die sogenannten F-Diagnosen auch, ne?
Genau. Und man kann ja dann co-kodieren noch zusätzlich. Es gibt so eine Diagnose, Probleme am Arbeitsplatz oder arbeitsplatzbezogene Beschwerden oder Mobbing kann man auch kodieren. Aber die fallen alle unter psychisch. Und die psychischen Erkrankungen machen tatsächlich auch die meisten Krankheitstage ja aus. Mhm. Da habe ich mal gerade geguckt, bei der Techniker Krankenkasse, eine der größten Kassen in Deutschland, bei denen sind die Krankheitstage im Jahr 2025 für psychische Erkrankungen mit 41,8 Tagen relativ hoch.
Ich wollte gerade sagen, das ist viel.
Und das ist, sind die
meisten.
Ist
das Psyche oder ist das auch andere? Das hatte ich jetzt nicht.
Nee, nur Psyche.
Nur Psyche, das ist krass. Aber das ist auch, hatte ich jetzt auch letztens irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo, dass genau als in dem Zusammenhang, dass die Psychotherapie oder die Psychotherapeuten weniger verdienen. Die Psyche ist ja eigentlich einer der Diagnosen, die eine längste, also die längste AUs immer hervorbringt, weil es einfach auch total schwierig ist zu behandeln. Weil das ist ja nicht wie bei einer Erkältung, mal eine Woche Pause und vielleicht ein Antibiotikum, wenn man bakteriell erkrankt ist und es ganz schlimm ist und Hilfe braucht. Klar, es gibt auch Antidepressiva, also Mittel, die man bei Depressionen aufschreiben kann, aber das ist ja nicht die Ursache, also das kann man zur Unterstützung machen, aber meistens brauchen die ja auch psychische Hilfe und psychotherapeutische Hilfe. Und das ist einfach total schwierig, da jemanden zu finden, der da helfen kann. Und deshalb macht es für mich schon Sinn, dass die psychische Erkrankung die längsten Zeiten hervorbringt und dann
ja,
40
total.
Tage.
Die Leute warten auf Psychotherapie, die warten auf im Zweifel Reha oder sonstige Maßnahmen. Die warten, weil das alles immer ewig dauert. Und in der Zeit sind sie meistens nicht in der Lage, an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
Genau, weil das Problem ist häufig auch am Arbeitsplatz, nicht nur. Es gibt natürlich auch familiäre und auch Traumata, die psychische Erkrankungen auslösen können. Aber ganz häufig ist der Arbeitsplatz doch auch ein wichtiger Faktor, wodurch psychische Erkrankungen entstehen.
Manchmal ist es ja auch so, dass wirklich der Arbeitsplatz das klar definierte, umschriebene Problem ist. Da denke ich mir, poppen bei dir direkt auch 3-4 Fälle im Kopf auf, wo du weißt, okay, das ist einfach nur der Arbeitsplatz.
Ja.
Und diese Person hat einfach dort ein Problem, weiß ich nicht, sei es, man kommt mit dem Chef nicht klar oder man fühlt sich da überlastet, weil man zu viele Aufgaben hat. Und wenn sich dann bei diesen Patienten der Arbeitsplatz ändert, dann ist ja die psychische Symptomatik meistens relativ zügig wieder weg. Da hatte ich jetzt einen schönen Fall von einer Patientin, die auch kurzfristig krankgeschrieben war, weil sie eben deutlich Probleme hatte auf dem Arbeitsplatz und sich dann entschieden hat, sie kündigt und fängt was Neues an. Mhm. Und die saß dann in der Sprechstunde und die hat gelacht und hat gesagt, boah, es ist so gut, dass ich das gemacht habe.
Aber schön.
Ich habe das Gefühl, ich bin selbstwirksam geworden und ich habe selber was an meiner Situation verändert, weil ansonsten wäre das im schlimmsten Fall auch wieder so gelaufen. Mhm. Ne?
Ich hatte jetzt auch letztens eine Person bei mir in der Praxis, die war auch, also die Person war auch total unglücklich mit ihrem Job, hatte zwei Vorgesetzte, der eine wollte das und der andere wollte das andere und die kam nicht unter einen Hut und er hat das angesprochen und dann hat sich jetzt erstmal nicht verändert, aber dann hatten zwei Kollegen gekündigt und jetzt hat sich das wieder zum Besseren gewandelt und der Job ist jetzt wieder gut und das war dann auch einfach zu sehen, okay, der war wirklich am Ende und dem ging es oder der Person ging es wirklich nicht gut. Und durch diese Veränderung auf der Arbeit ging es der Person plötzlich wieder wesentlich besser. Und Krankschreibung stand gar nicht mehr im Raum. Und da sieht man, wie wichtig auch ein guter Arbeitsplatz ist, um sich wohlzufühlen. Weil man verbringt da ja auch größtenteils der Woche, muss man jetzt einfach sagen.
Verbringst du mehr Zeit als zu Hause.
Also wenn du Vollzeit arbeitest, Genau, und deshalb ist es so wichtig, da auch eine Arbeitshygiene zu haben oder eine Arbeitsplatzhygiene.
Und da können wir natürlich viel erzählen. Ne? Wir sind in der Lage, unseren Arbeitsplatz weitestgehend selber zu gestalten und unsere Arbeitsbedingungen so zu machen, wie wir sie gerne haben möchten.
Das stimmt, aber wir gestalten ja auch für andere Leute den Arbeitsplatz.
Ja, genau. Und da müssen wir natürlich auch immer aufpassen, dass das für die passt. Aber manch ein Angestellter kann das halt nicht. Mhm. Und manche Menschen fühlen sich dann so hilflos in ihrer Unzufriedenheit und in ihren Problemen und fühlen sich auch dann vom Arbeitgeber oder den Vorgesetzten überhaupt nicht gesehen und nicht wahrgenommen oder kommen dann und sagen, das wird überhaupt nichts bringen, wenn ich darüber mit denen spreche. Das macht es im schlimmsten Fall noch schlimmer.
Ja. Und aber das ist nicht meine Erfahrung. Häufig, wenn man es anspricht, also das, was ich bisher mitbekommen habe, da gibt es wahrscheinlich auch Ausnahmen, sind die Arbeitgeber dann auch froh, dass darüber geredet wird und die versuchen es dann auch anzupassen. Es gibt natürlich auch große Firmen, wo der direkte Vorgesetzte sagt, ja, ich habe da keinen Einfluss und wir müssen so weitermachen. Aber so in kleineren Betrieben ist meine Erfahrung, dass sie das eigentlich positiv wahrnehmen. Aber ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Erfahrungen hast.
Ja, so genauso würde ich es auch sehen. Gerade in den, sag mal, etwas kleineren Unternehmen, da hat man gute Möglichkeiten, wirklich das Gespräch zu suchen. Mhm. Und dadurch auch irgendwo die Situation zu verbessern. Und sei es, dass man herausfindet, okay, ich kann diesen Job dann einfach nicht mehr machen, ich werde mir was anderes suchen.
Ja. Was ja dann auch eine valide Reaktion ist, ne? Wenn da sich nichts ändert und man merkt, es macht mich krank, dann.
In größeren Unternehmen oder den wirklich großen Unternehmen kommen die Patienten oft und sagen, ich habe das schon probiert, ich habe mit dem Betriebsrat gesprochen, ich habe mit Vorgesetzter 1 und Vorgesetzter 2 gesprochen und ich habe nicht das Gefühl, dass die das überhaupt irgendwie interessiert, weil die selber so viel Druck haben, dass die sich da nicht wirklich drum kümmern können.
Ja.
Das hängt dann wirklich sehr von den Vorgesetzten ab.
Ja, das stimmt. Ja, aber das sehe ich auch häufiger in großen Firmen. Es gibt natürlich auch die kleinen Firmen, wo dann irgendwie ein sehr komischer Chef ist. Aber auch da kann man ja dann die Schlussfolgerung ziehen, ich kündige und suche mir eine andere Stelle. Dann hatte ich jetzt letztens auch eine Person und die kam freudestrahlend zu mir und hat gesagt, ich habe eine neue Stelle und ich bin total glücklich und ich kann in 2 Wochen anfangen.
Ja, da würde ich auch nur zu motivieren und da haben wir ganz viele positive Beispiele auch aus der Praxis von Menschen, die das dann wirklich gemacht haben, gesagt haben, so, okay, dieser Weg, der führt für mich nirgendwo hin, der wird, wenn dann nur dazu führen, dass ich weiter lange krankgeschrieben bin oder in Psychotherapie gehen muss oder in eine Reha oder weiß ich nicht was. Und das wollen die ja meistens gar nicht. Die wollen ja eigentlich nur, dass sich ihr Problem löst.
Also was ich dann auch, klar, es gibt die schwarzen Schafe, da hatten wir auch in der letzten AU-Folge drüber geredet, die krankgeschrieben werden wollen, weil sie krankgeschrieben sein wollen. So, die gibt es und da müssen wir nicht drüber diskutieren, das haben wir zu Genüge besprochen. Aber viele von diesen psychischen erkrankten Menschen, ist meine Erfahrung, die wollen arbeiten.
Ja, und die sind ja auch dann gar nicht mal unbedingt richtig psychisch krank, sondern die sind einfach nur konkret belastet durch ein spezifisches Problem.
Und hilflos, weil sie nicht wissen, wie sie das ändern können, weil sie sich in die Ecke getrieben fühlen, weil sie sich nicht trauen zu kündigen und was Neues zu suchen, weil es ist ja auch immer ein großer Schritt, einen Job zu wechseln von der Sicherheit raus zu einer unbekannten Stelle, zu einem unbekannten Job. Das sind ja auch ganz große Barrieren und Hürden, die da sind. Aber meine Erfahrung ist, wenn die den Schritt machen und dann an eine gute Stelle kommen, dann sind die richtig glücklich und dann sieht man die für eine ganze Zeit auch nicht mehr.
Ja, ich hatte noch keinen, der dann wiedergekommen ist und gesagt hat, das war die falsche Entscheidung. Sondern es war eigentlich wirklich immer, dass die Leute gekommen sind und gesagt haben, boah, das war so gut, dass ich das für mich gemacht habe und ich bin wieder glücklich und ich gehe wieder gerne zur Arbeit.
Ich kenne eine Person, die ist vom Regen in die Traufe gekommen, das kann natürlich auch passieren. Aber das ist eine Person, gegenüberstehen dann 5 bis 10. wo es gut funktioniert hat und die einfach glücklich waren.
Ja.
Und das kann natürlich auch mal passieren. Das ist das Risiko, wenn man einen Job wechselt. Aber es kann halt auch mega positiv sein.
Würde ich auch jeden nur ermutigen. Und da hilft es auch, mit seinem Hausarzt mal drüber zu sprechen.
Wir geben manchmal den Schubs.
Ja, jeder von uns war vielleicht auch schon mal in so einer Situation, ja, dass man unglücklich war auf einer Stelle und sich dann im besten Fall für sich entschieden hat, das Ganze zu ändern und gemerkt hat, dass das gut tut, selbstwirksam zu sein und nicht einfach da hängen zu bleiben, weil man vielleicht noch finanzielle Vorteile hat aktuell oder so. Und da kann man ja auch immer noch mal in den Raum werfen, dass wenn man einen Job kündigt und in die Arbeitslosigkeit geht, weil es eben aus mentalen Gründen nicht mehr möglich ist, dann bieten die Arbeitsämter auch da an, dass man diese Sperre aufhebt, wenn das quasi wirklich so ist und ein Arzt das bescheinigt.
Ja, ja. Also ich kann auch selbst erzählen, ich war auch mal angestellt und das war zum Glück nur zeitlich begrenzt. Und am Anfang war das gut und nachher passte es nicht mehr so. Da bin ich auch mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. Ich hatte keine Lust, ich war unzufrieden. Es war anstrengend. Ich war froh, dass es dann auf ein Jahr begrenzt war und dann konnte ich mich da lang angeln, aber es ist, so ein Jahr kann dann doch sehr lange dauern. Und deshalb, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man unglücklich auf der Arbeit ist, dass das einen auch krank machen kann. Und dann, bei mir war das klar, okay, das ist maximal ein Jahr, danach geht's weiter. Aber wenn das nicht so klar ist, dann ist die logische Konsequenz, okay, ich muss jetzt was suchen, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Und das kann wirklich helfen. Selbst schon dieses, ich mache jetzt einen Plan B, dieses Aktivwerden, das kann schon helfen.
Das hast du schön gesagt. Was ich cool fände, wäre, wenn es viel mehr so Coaching-Angebote gibt für Menschen, die in dieser Situation stecken.
Weil man muss ja da nicht immer eine Psychotherapie machen. Nee, Coaching würde ja komplett reichen. Ja.
Die Psychotherapie sollte den Menschen vorbehalten sein, die halt wirklich psychisch krank sind. Und wenn jemand so ein konkretes Problem hat, dann hilft es einfach, wenn man da einen Berater hat, der einem vielleicht in ein, zwei Sitzungen mal mit auf den Weg gibt, hey, guck mal, das und das und das sind deine Möglichkeiten, probier das mal so und so und dann fühlt man sich schon wieder in der Lage, da auch selber anzugreifen.
Ja, oder auch einfach zu gucken, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Macht mir das Spaß oder möchte ich was anderes? Möchte ich mich umschulen? Möchte ich komplett was anderes machen? Na, das sind ja auch manchmal so Sachen, das sehe ich bei jüngeren Menschen, die dann irgendwann mal was angefangen haben, merken, das ist eigentlich gar nicht meins, das ist, macht mir eigentlich keinen Spaß und wie komme ich da raus? Man muss ja nicht sofort eine komplett neue Ausbildung machen. Manchmal gibt es ja auch, dass man mit einer bestehenden Ausbildung oder bestehendem Studium in einen anderen Job kann oder einen Quereinstieg machen kann.
Mhm.
Und das sind solche Sachen, da kann ein Coach extrem helfen, solche Sachen herauszufinden.
Ja. Das und auch das da, wenn man da vielleicht ein paar Euro für bezahlt, das lohnt sich, das ist gut investiertes Geld.
Genau, das ist gut investiertes Geld. Das ist natürlich in dem Moment, wenn man überlegt zu kündigen, schwierig zu sagen, okay, ich nehme jetzt Geld nochmal in die Hand. Aber ich habe mal einen Podcast gehört und da war dann so, Geld, was man sich in sich selbst investiert, ist immer gut investiert.
In der Regel schon. Das sogenannte Humankapital.
Genau. Deshalb.
Okay, das heißt, wir können diese Folge mit dem Titel Wenn die Arbeit krank macht, nun zumindest dieses Thema schließen.
Genau. Und bei uns hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn wir uns bei den Patienten anstecken.
Ja, das stimmt. Was hast du denn die letzten 14 Tage so gemacht?
Was ich die letzten 14 Tage gemacht habe? Ja, ich war ja auf dem Ärztetag, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Und ansonsten habe ich mich auskuriert. Was mich aber die letzten zwei Wochen bewegt hat, neben diesem Auskurieren, ist, die Gesundheitsreform wurde ja angekündigt, es ist ja noch nicht durch, es ist wahrscheinlich, dass sie kommt, aber was ich schon ziemlich krass finde, die ersten größten Krankenhäuser haben angedroht, den Tarifvertrag zu kündigen.
Oh, können die das so einfach?
Ja, es gibt eine Klausel, man kann den Tarifvertrag kündigen, wenn bestimmte wirtschaftliche Lagen dazu veranlassen. Und der stationäre Teil wird ja darunter leiden, das hatten wir ja letztes Mal gesagt, dass wahrscheinlich dann die Tarifsteigerung nicht mehr komplett zahlt werden und dass der Rest durch das Krankenhaus übernommen werden muss. Und das sind jetzt natürlich extreme wirtschaftliche Einschränkungen.
Das heißt, die setzen dann einfach die Tarifsteigerungen nicht mehr um, weil sie nicht mehr im Tarifvertrag sind.
Genau.
Ja, so kann man auch sparen.
Und das fand ich krass. Und so kann man natürlich sparen. Und ich kann das auch verstehen, dass Krankenhäuser das machen, weil die ja jetzt schon, viele Krankenhäuser haben jetzt ja schon kein Geld oder wenig Geld. Aber dass das jetzt schon angedroht wird und wahrscheinlich wird es dann auch kommen, wenn das die Gesundheitsreform kommt, das ist schon, da kommt eine Welle auf uns zu.
Ja. Ich hatte da das Gespräch jetzt auch diese Woche natürlich wieder mit vielen Patientinnen und Patienten.
Ich auch.
Da ging es dann hauptsächlich immer wieder um die Facharzttermine, die schlecht verfügbar sind und dass denen durchaus bewusst ist, dass das durch die Gesundheitsreform schlechter wird.
Okay.
Mhm. Ich glaube schon, ein Großteil der Menschen interessiert sich dafür, was da passiert. Manchmal ist das ja auch so, dass man so Sachen an sich so vorbeifahren lässt, weil man einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber das interessiert, glaube ich, viele Menschen schon.
Ja, weil das halt alle wirklich täglich beeinflussen wird.
Ja.
Jeder wird das mitbekommen.
Was mich beschäftigt hat die letzten 14 Tage, falls es dich interessiert.
Niemals. La, la, la.
Wir hatten eine Beratung zum Arbeitsschutz in der Praxis mit sehr interessanten Outcome. Unter anderem habe ich dabei gelernt, dass man bei Bürostühlen gewisse Rollen nicht verwenden darf, weil die zu dolle rollen und sich dann jemand eigentlich auf den Stuhl setzen möchte, aber der Stuhl rollt wie von Geisterhand plötzlich weg, weil die Rollen einfach so krass sind und dann setzt sich der Arbeitnehmer auf seinen Hintern auf den Boden. Das ist ein hohes Risiko am Arbeitsplatz.
Das hattest du mir ja schon mal erzählt, deshalb lache ich schon, bevor du die Geschichte erzählst. Aber ich habe mich da gewundert, steht dann auf der Website, wo man diese Stühle kaufen kann, diese Bürostühle. Achtung, nur für den Boden gemacht?
Wahrscheinlich schon, wenn man weiß, dass man danach suchen muss. Mir war das ja noch nicht mal bewusst, dass das ein hohes Risiko ist.
Aber wir haben das natürlich bei uns in der Praxis auf jeden Fall Arbeitsstühle, die genau für unseren Boden zugelassen
sind. Und dass alle Stühle müssen abwischbar sein, das kann man ja irgendwie schon auch noch nachvollziehen. Aber auch der eigene Stuhl. Also,
aber find doch mal einen
ihr dürft jetzt nur noch auf solchen so Kunstlederstühlen sitzen, wo man mega drauf schwitzt. Viel Spaß.
Wir haben jetzt ja neue Stühle bei uns im Wartezimmer. Die sind alle aus Plastik. Eine Plastikschale. Aber die sehen schön aus.
Na gut.
Sieht sehr wohnlich aus, haben wir als Feedback bekommen. Sehr bequem und sehr wohnlich.
Was ist denn mit den schönen Korbstühlen von deiner Mama passiert?
Die sind vernichtet worden.
Oh.
Nach 15 Jahren, das war die beste Investition in dieser Praxis. Ich glaube, ein Stuhl hat 12,50 Euro damals gekostet. Das war eigentlich eine Übergangslösung. Und 15 Jahre später wurden sie vernichtet.
Nein. Da haben sie aber eine gute Lebensdauer gehabt.
Und ich würde sagen, etwas, was sich in der eine Hausarztpraxis, was sich wirklich mal rentiert hat. Wie häufig hast du das in der Hausarztpraxis, dass sich eine Investition rentiert hat?
Ja, naja, wir haben jetzt viele Dinge, die wir nacharbeiten müssen im Zuge dieser Beratung. Der Berater war auch sehr nett und hat er mich so angeguckt und hat dann gesagt, ja, ich sehe schon, dass Sie das jetzt nicht gut finden. Es war jetzt nicht schlimm, dass ich da den irgendwie angemeckert habe oder so, sondern ich habe immer nur so gefragt, ist das Ihr Ernst?
Das ist halt so deutsche Bürokratie, ne?
Ja, was auch noch war, ist, wenn man elektrisch hoch- und runterfahrende Liegen hat, muss man die Fußschalter, die dürfen eigentlich nicht auf dem Boden liegen, oder die brauchen so ein Teil, um die zu sperren, wenn die Liege nicht in Bedienung ist.
Wissen das die Hersteller von Liegen?
Ja, man kann das dann nachrüsten. Muss man sich dann, weiß ich nicht, wie viel Geld so ein Teil da kaufen.
Ich wollte gerade fragen, wie teuer?
Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Aber es könnte ja auch durchaus passieren, dass mal jemand unter diese Liege kriecht und dann den Fußschalter aus Versehen erwischt und sich dann die Liege auf den Kopf fährt. Deswegen darf das nicht sein, dass man einen Fußschalter für Hoch- und Runterfahren aktiviert auf dem Boden liegen hat.
Was soll man dazu sagen? Willkommen in Deutschland.
Ja, das. Und das sind ja dann alles so ganz, ja, ich sage mal in Anführungszeichen für sich genommen kleine Sachen. Mhm. Aber wenn man das alles umsetzen muss, kostet das ja einen Haufen Geld.
Ja, was du vor allem mit der Fixkostendegression in Zukunft nicht mehr bezahlt bekommst.
Nee. Und alle Elektrogeräte, aber das weißt du ja auch, die muss man ja regelmäßig prüfen lassen für die so alles, was irgendwo im Strom ist. Und dann haben die uns auch ein Angebot gemacht für alle Elektrogeräte prüfen. Und da zahlst du mal locker auch einen flotten Tausender, wenn du da viel Elektrik hast. Und du hast ja immer mehr Elektrik in der Praxis.
Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ja nichts, was nicht elektrisch ist.
Und das ist halt einfach so, schwupps, ist es weg, das Geld. Ne? Ich habe davon ja nichts.
Ja.
Nee. Aber es ist halt gesetzlich so vorgeschrieben. Es soll natürlich auch nichts explodieren da.
Nichts brennen
Leute
und so.
Arbeiten müssen. Vollkommen richtig. Ja, da haben wir jetzt noch so Spaß. Leicht was zu tun.
Spaß. Ganz viel Spaß
Freude.
Habt ihr.
Okay, ja, das dazu.
Hast du noch etwas, was man bei einer Haushaltspraxis lassen sollte oder machen sollte?
Ja.
Hau raus. In welche Kategorie fällt es?
Das fällt in die Kategorie sinnlose Atteste.
Ah ja, das ist gut.
Also ich zumindest schreibe kein Attest für jemanden, der sagt, er möchte gerne einen Attest, weil er sich mal nicht so wohl fühlt, dass er dann später zum Arbeitsplatz oder zur Schule erscheinen kann.
Nee.
Das ist kein Grund für ein ärztliches Attest. Da muss man leider selber mit klarkommen.
Ja, ich fühle mich auch manchmal nicht wohl und gehe trotzdem zur Arbeit. Aber ich bin natürlich, ich kann natürlich nicht von mich auf andere schließen.
Nein, das nicht.
Muss man
aber das
mal dahin gesagt. Aber kein Standardattest, das ist ja ein Freifahrtschein. Also.
Ja, das ist so vielleicht auch manchmal, dass wenn Menschen denken, sie bräuchten sowas, dass die das dann beim Arbeitgeber vorbringen und der Arbeitgeber dann halt sagt, naja, dann müssen sie sich das vom Arzt bescheinigen lassen. Und diese Menschen dann denken, okay, ein Arzt bescheinigt sowas.
Das kann auch sein, ja.
Dass die dann halt kommen und sagen, ja, ich hätte das gerne. Und
mein Arbeitgeber
sagt, ja, ich hätte
möchte
das auch
haben.
Gerne, aber
wer macht das für uns?
Das geht halt leider einfach nicht. Wenn es einen ganz konkreten Grund gibt, um krank zu sein, dann ist man halt krank. Aber so ein schwammiges Attest für zu spät kommen, das gibt's halt nicht.
Nee, nicht für Unwohlsein. Okay, ich würde sagen, damit haben wir dieses Thema ausführlich besprochen.
Ja. Bis zur nächsten Folge, wo wir es wieder besprechen.
Und dann noch einmal die Au. Und bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdeinehausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdeinehausarzt, immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir:
Um den Rest kümmert sich dann Ihr Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.